Universität Hamburg.
Ja, vielen Dank und ich freue mich, hier zu sein und so ein bisschen eine ganz andere Perspektive, mich als Geisteswissenschaftler vielleicht auch nochmal zu outen und zu sagen, das wird irgendwie was anderes, hat aber zahlreiche Anknüpfungspunkte in den anderen Vorträgen gehabt und ich hoffe, dass ich die Verbindung auch herstellen kann. Mein Inhalt, den ich vorgesehen habe, ist erstmal so eine kurze Kontext- und Problemstellung aus hochschuldidaktischer Perspektive. Dann würde ich gerne diesen parallelen Ansatz der wissenssoziologischen Gattungsanalyse vorstellen, parallel zu eben zu diesem zum Pattern-Zugang. Ich habe eine kritische Frage, die vielleicht auch als These formuliert werden kann, wie das ist mit der empirischen Begründung von dem E-Portfolio-Buch, woran das eventuell liegen könnte, weil ich das tatsächlich mal ausprobiert habe in einem Workshop und meine da eventuell eine kleine auch kritische Frage dann eben auch stellen zu können. Und schließlich habe ich so als kleine Überraschung, gerade gestern habe ich eine Hausarbeit bekommen von einem meiner Studierenden im Master of Higher Education und der hat ein kleines Tool entwickelt und das wollte ich kurz präsentieren und dass Sie sich das angucken können und vielleicht ist das interessant für Sie. Worum es hier geht, ich sehe zwei Schwierigkeiten, die auch schon gesagt worden sind, aber aus meiner tagtäglichen Praxis sehe ich, dass wir Hochschul- und mediendidaktische Konzepte, Modelle und Ansätze, dass die sehr schwer zugänglich sind für Praktikerinnen, dass sie eigentlich gar nicht wissen, wie komme ich daran, was bedeutet das eigentlich? Es gibt so viele Modelle, so viele Konzepte, wie stehen sie zueinander und so weiter. Das Gleiche sehe ich auch in der Forschung und wir haben das ja auch schon ein bisschen gehört hier in Bezug auf Granularität und Abstraktionsvermögen. Ich will das ein bisschen erläutern. Man könnte auch sagen, Hochschuldidaktik ist für viele, sieht das so aus, alle beschäftigen sich mit einem spezifischen Feld der Hochschuldidaktik und dann hat man eben dieses Phänomen. Mein Doktorvater Wolfgang Herlitz sieht ein Vierfelderschema, das ist ein anderer Aspekt, der sagt, man müsste eigentlich zwischen einer Metaebene unterscheiden, zwischen der Rhetorik über das Lehren und Lernen und einer Objektebene, wo es darum geht, was tatsächlich Lehrende in ihrer Praxis auch tun. Das heißt also, die Rhetorik wäre eher sowas wie Unterricht, wie er sein sollte, Konzepte zu erstellen, Praxisbeschreibung, etc., während das PPK eigentlich so etwas ist wie Unterricht, wie er ist. Und ich denke, wenn man sich die Forschungs- und insbesondere auch die Publikationslandschaft anguckt, dann ist doch ein Löwenanteil hier in der Rhetorik zu verorten. Also relativ viele Lehrbeispiele auf so einer Knowing-That-Ebene und eine systematische und mediendidaktische Forschung und so weiter steht eigentlich aus. Das ist auch, glaube ich, schon 2011 sehr gut von ihm geschrieben in ihrem Buch Taxonomie von Unterrichtsmethoden. Was man auch immer wieder findet, sind zahlreiche didaktische Modelle. Jeder darf in der Hochschuldidaktik ein eigenes Modell entwickeln, insbesondere ein Dreieck- oder ein Vierfelder-Schema. Das habe ich auch mal gemacht und habe mich da sozusagen auf verschiedene andere bezogen und das ist sozusagen auch nochmal gerahmt, ähnlich der Ebenen, die Sie vorher schon genannt haben, auf der Mikro-, Meso- und so weiter Ebene. Was Sie hier sehen, ist das Grüne, das ist die curriculare Umsetzung und unten ist eher sozusagen die didaktisch-gestalterische sozusagen. In dem Feld von einer Kompetenzorientierung zu einer Kontextorientierung, einer Beziehungsorientierung und einer Situationsorientierung, also so in der Art. Das heißt also, hier ist inwiefern ist das Curriculum tatsächlich auch bedeutsam für die einzelnen Lernenden? Was haben die damit zu tun? Rechts sehen Sie, wie ist das gesellschaftlich relevant? Unten sehen Sie die didaktische Reduktion. Wir können eben nicht alles machen. Aber auch die Sozialformen, die Medien und so weiter, die eingesetzten sollen, die Interaktion symbolisieren. Wenn wir jetzt, und das haben Sie auch schon gesagt, Frau Thielhusen, wenn man das jetzt auf die Ansätze bezieht oder die mal so grob verortet, und dann sieht man, dass die eigentlich eben unterschiedlich granular sind, sich gegenseitig überlappen. Keines dieser Ansätze ist sozusagen komplett für das gesamte zuständig oder wird gesamt beschrieben. Das heißt also, wenn ich mir sowas angucke für forschendes Lernen, habe ich genau so viele Hinweise und Indizien, dass ich das durchführen kann, muss aber die Lehrstellen eben auch noch füllen. Als Novize, als jemand, der das nicht gelernt hat, weiß ich aber nicht, wie man diese Lehrstellen füllen kann. Und hier fehlt sozusagen eine komplexe Beschreibung jedes einzelnen dieser Ansätze. Was wir eben haben, ist ein Eisberg, eine Praxisbeschreibung. Wir wissen sehr wenig von dem, was wir tagtäglich eigentlich tun. Das ist sehr viel implizites Wissen ist dabei. Das würde ich gerne ein bisschen im weiteren Verlauf erläutern. Es geht aus meiner Perspektive geht es um die Erforschung von Handlungssituationen. Und das kann man eben mit der Rekonstruktion ich habe es hier mal Expertenwissen genannt, also mit Patterns machen. Und man kann es eben auch mit kommunikativen Gattungen, mit der wissenssoziologischen Gattungsanalyse, die relativ etabliert ist in der Wissenssoziologie, aber auch in der allgemein in der Religionsforschung zum Beispiel und in anderen soziologischen Zusammenhängen. Worum geht's? Eine kleine Vorüberlegung, und da würde ich Ihnen widersprechen beziehungsweise versuchen, das zu konkretisieren. In der Institution Universität ist nahezu jedes Handeln, unabhängig von der jeweiligen Disziplin, sprachlich vermittelt. Da sehen Sie mal einen geisteswissenschaftlichen Hintergrund. Also alles, was wir machen, verläuft das sprachlich. Ob es Vorlesungen sind, Seminare, Workshops, Online-Lehrveranstaltungen und so weiter. Und diese Einheiten werden kommunikative Gattungen genannt. Jetzt könnte man denken, dass es hier, was ich hier vorstelle, so etwas Ähnliches ist wie eine linguistische Analyse von mündlichen und schriftlichen Textsorten, Diskursen und so weiter. Das ist nun nicht gemeint. Es nimmt das auf, aber es geht darüber hinaus. Kommunikative Gattungen sind keine Textsorten. Es sind nicht, wie man das alltagssprachlich sich vorstellt, irgendwelche Gefäße, die mit unterschiedlichen Inhalten gefüllt werden können, sondern das sind sozusagen, also sie werden definiert in der Wissenssoziologie als historisch und kulturell spezifische, gesellschaftlich verfestigte und formalisierte Lösungen für wiederkehrende kommunikative Probleme. Das klingt sehr nach dem, was wir gerade bei Alexander oder von Alexander gehört haben. Und das war sozusagen auch der ausschlaggebende Punkt, wo wir, Christian und ich, uns 2008, glaube ich, in Krems kennengelernt haben, wo ich gesagt habe, das ist doch eigentlich dasselbe, was machen wir denn da? Ja? Hier ist es so, bei der Kommunikation ist es so, dass Sie die gegenseitigen Erwartungen der Interaktionsteilnehmerinnen bezüglich dessen, was in bestimmten Situationen zu sagen und zu tun ist, dass Sie diese lenken. Eigentlich können wir auch weitergehen, wir haben auch schon einen Artikel zusammengeschrieben, die Teilhabe an einer Gesellschaft basiert ganz wesentlich auf der Kompetenz zur angemessenen Aktualisierung von diesen kommunikativen Gattungen. Also ob ich sozusagen angemessen einen Brief schreiben kann an die Dekanin, ob der da ankommt, einen Forschungsantrag und so weiter, das ist sozusagen ein großes, sozusagen ist es sehr stark kommunikativ und auch sprachlich von Bedeutung, ob das geht. Aber nicht nur das. Kleine Frage, was erwarten Sie hier? Was ist das? Ein Rezept. Also was ich hier sozusagen versucht habe zu verdeutlichen, ist, dass man eigentlich eine ganz kleine sprachliche Einheit nehmen kann und es ploppt so etwas auf wie ein ganz großer Erwartungshorizont, was dahinter steckt. Das heißt also, wenn ich sage, kennen Sie den, erwarten Sie alle, dass ich dann auch weitermache und auf eine spezifische Art und Weise weitermache. Das ist festgelegt, das ist institutionell festgelegt. Ja? Und das ist sozusagen das Spannende, was kommunikative Gattungen ausmachen. Wir leben sie letztlich. Man könnte hier auch sowas noch mit reinnehmen. Also kommunikative Gattungen, das sind typische Verhaltensmuster, die von allen Mitgliedern der Gesellschaft geteilt werden. Und der ständige Gebrauch dieser wechselseitig antizipierten Austauschformen ist genau das, was gesellschaftliche Institutionen definiert. Ich werde gleich noch mal ein bisschen darauf zurückkommen, was Institutionen in diesem Kontext eigentlich bedeuten. Mit anderen Worten, eine Institution ist ein oft wiederholtes Interaktionsmuster, bei dem die Beteiligten als Typen miteinander in Beziehung treten. Die didaktische Gattung, um die es mir hier geht, zielen alle, also in der Hochschullehre, auf das Problem der Weitergabe von Wissen. Aber natürlich werden auch andere Probleme irgendwie gelöst, sowas der Sozialisation und auch der Selektion. Ja? Der Reihe nach. Also nicht alles ist verfestigt. Wir haben auch ganz viele individuelle Sachen. Das erste Beispiel ist die Habitualisierung von Handlungsfolgen. Das heißt sowas, ich stehe im Hotel unter der Dusche am ersten Tag und schaue mir an, wie ich das, ein Beispiel nicht sprachlicher Art, schaue mir an, wie warm das sein muss, damit das funktioniert. Am zweiten Tag weiß ich schon, wie ich das einstellen muss. Das geht automatisch. Das ist eine Habitualisierung. Das zweite Beispiel, sozusagen, das ist aber auf individueller Ebene. Das weiß nur ich und das interessiert sonst niemanden, aber ich bin sozusagen, ich habitualisiere mich. Das zweite ist eine wechselseitige Typisierung der Handlung und Handlungsfolgen. Da gibt es dieses schöne und berühmte Bratenbeispiel. Das heißt also, eine Mutter schneidet einen Braten oder da schneidet sie die Enten ab und legt sie in den Topf. Und die zwei Enten legt sie schön daneben. Und die Tochter, die daneben steht, fragt, warum machst du denn das? Und dann sagt sie, das weiß ich nicht, das hat meine Mutter schon so gemacht. Ja? Gut, dann wird also die Mutter angerufen und die gefragt und die weiß das auch nicht, weil ihre Mutter das auch schon so gemacht hat. Die lebt aber Gott sei Dank noch, sodass man auch da anrufen kann. Und was sagt sie? Der Topf war zu klein. Also das sind Typisierungen, die in einem kleineren Kreis vorherrschen, gegenseitige Typisierungen, die auch nur in der Gruppe verstanden werden. Das Dritte, das sind die Institutionen. Und da ist es eigentlich gar nicht mehr wichtig, wer da redet, wer da ist. Das ist immer da. Das ist gesellschaftlich verfestigt, ganz egal, wer es macht. Also sozusagen die Aufgabe, die ein Polizist zu erfüllen hat, das ist völlig klar, wie das aussieht. Aber das geht eben auch bei einer Vorlesung oder bei einem Seminar oder Ähnlichem. Also kommunikative Gattungen zeigen unsere typischen Typisierungen, die Schematisierung, die Habitualisierung, Institutionalisierung der sozialen Praxis in unterschiedlichen sozialen Kontexten. Didaktische Szenarien können als kommunikativ oder für den Bereich des universitären Lehrens und Lernens habe ich sie didaktische Gattungen genannt, weil das dann deutlicher wird. Und das ganze Studium kann man als Makrogattung auffassen. Man kann es auch ebenso analysieren und auch sozusagen versuchen, die Deutungs- und Handlungsmuster, die gegenseitig zugeschrieben werden, auch systematisch beschreiben. Es gibt ein gutes Instrumentarium, Analyseinstrumentarium der kommunikativen Gattung, das eigentlich auf drei Ebenen versucht, diese emergente Struktur, die ich mit diesem Gelben eigentlich verdeutlichen möchte, versucht zu erfassen. Das eine ist die funktionale Analyse. Welches Problem wird eigentlich gelöst dadurch? So könnte man das auch fragen. Aber auch, es geht darum, wo findet das statt? Also hier findet man auch die Kontextbedingungen, die Institutionen, die sozialen Milieus, wer ist beteiligt daran, welche Fachkulturen gibt es und so weiter. Das zweite ist so eine strukturelle Analyse der sprachlichen, inhaltlichen, medialen und bislang gibt es keine didaktischen Elemente und das müsste ergänzt werden. Und das dritte ist schließlich die Analyse der Sequenzialität. Das heißt also, wir gehen davon aus, dass es eine spezifische Sequenz gibt, so wie jetzt auch. Also man kann das sozusagen ja nicht unterbrechen. Wie Sie gesagt haben, die Sprache ist im Fluss, dass man eben auch sagt, was kann ich als nächstes erwarten? Sie kennen das vielleicht beim Vorwurf, wenn jemand einen Vorwurf etabliert, dann gibt es auf der rein sprachlichen, auf der Ebene der konstitutiven Elemente habe ich ganz viele Möglichkeiten zu reagieren. Also ein paar Millionen vermutlich. Aber tatsächlich habe ich als auf der Handlungsebene habe ich nur die Möglichkeit, mich zu rechtfertigen, mich zu entschuldigen, zu schweigen, wegzulaufen oder sonst etwas zu tun. Aber das sind nur 5, 6 einzelne Elemente. Da gibt es nicht mehr, obwohl sozusagen die sprachliche Gestalt ganz unterschiedlich aussieht. Also, ich glaube, das habe ich größtenteils gesagt. Es ist ein ganz relativ klar abgrenzbarer Forschungsgegenstand durch begrenzte Anzahl von didaktischen Gattungen. Und er ist gegebenenfalls eben, das habe ich auch schon erwähnt, um didaktische Perspektiven erweiterbar. Und ich denke da an, tatsächlich an Ihr Buch, an die Dimensionen innerhalb der Taxonomie. Wie sähe das aus? Worauf würde ich hinaus wollen, im Gegensatz sozusagen zu dem Pattern-Ansatz? Würde es mich interessieren, eine vergleichende Analyse von didaktischen Gattungen in unterschiedlichen Handlungssituationen innerhalb von unterschiedlichen Fächern an unterschiedlichen Hochschulen durchzuführen? Eben, ich hätte jetzt gesagt, sozusagen, um die Variationen herauszufinden, um die spezifischen Besonderheiten des jeweiligen Faches herauszufinden, um das Musterhafte auch herauszufinden, wo sich vielleicht eine Vorlesung der Informatiker mit einer Vorlesung von Geisteswissenschaftlern deckt und wo eben nicht. Welche einzelnen Elemente gibt es da? Was für Patterns, was für Muster kann ich erkennen innerhalb dieser unterschiedlichen Realisierung? Ich denke auch, dass dann Struktur- und Prozessmodelle ableitbar sind, die durchaus auch einen präskriptiven Charakter haben, je nachdem, was für Beispiele ich nutze. Wenn ich zum Beispiel ebenfalls gute Beispiele nutze von Lehrpreisträgern, von Personen, wo gesagt worden ist, die machen gute Lehre, wo die Ergebnisse im Anschluss und so weiter sehr gut ausfallen, dann kann ich mir durchaus auch vorstellen, was ist herauszusuchen, was ist das Besondere an diesen einzelnen Veranstaltungen. Ich würde mir auch wünschen, dass es eine erweiterbare Forschungsdatenbank gibt und eigentlich auch verschiedene Dokumentationsformate, eben auch Patterns. Also eigentlich empirisch erfasste Invarianzen wäre das Ziel musterhochschulischen Lehren und Lernens unterschiedlicher Reichweite, ebenso wie ich das gesagt habe, dieser Typisierungs- und Institutionalisierungsgrad, der interessiert mich. Welche Muster sind sozusagen generell gültig für das hochschulische Lehren und Lernen, egal wo man sich befindet? Und welche sind sozusagen nur an diesem Standort, in diesem Fach und so weiter zu verorten? Ich würde auch gerne natürlich die Gattungsanalyse weiterentwickeln. Sie kann auch stetig weiterentwickelt werden. Ich denke, es gibt eine ganze Menge Dimensionen, die man erforschen könnte oder ebenfalls auch dazu in Beziehung setzen könnte. Und auch natürlich die Aufbereitung für die wissenschaftliche Weiterbildung ist sehr, sehr wichtig, dass man das eben hat. Was man dann ist vielleicht auch sowas wie tatsächlich eine empirisch fundierte Basis, auf der man dann auch sagen kann, gut, wenn wir jetzt nach diesem Muster gucken und da mal gucken, inwiefern das wirksam ist oder auch nicht, dann kann man da zu besseren Ergebnissen kommen, als wenn man jetzt versucht, diese Ansätze, wie ich sie vorhin beschrieben habe, gegeneinander abzuwägen. Das möchte ich kurz überspringen und ich denke, wenn ich das jetzt nochmal zusammenfassen möchte für den Pattern-Ansatz, wie die beiden Sachen zusammengehören könnten, dann sehe ich auf der einen Seite, dass diese Rekonstruktion von der sozialen Praxis durch eine Gattungsanalyse dazu beitragen kann, spezifische Pattern-Beschreibungen zu korrigieren gegebenenfalls, zu bestätigen oder zu konkretisieren. Dass sie eben auch das Pattern nutzt, um dass die Ergebnisse der empirischen Analyse zu dokumentieren, kann aber auch einen tatsächlichen sozialen Rahmen bieten für die Patterns, die mir scheint es jetzt noch irgendwie ein bisschen freischwebend in der Luft hängen. Also da gibt es dieses Pattern und jenes Pattern und eine Mustersprache. Vielleicht sind die Gattungen auch tatsächlich sowas wie die Mustersprache schlechthin, wenn ich das so sehen würde. Andererseits bieten die Patterns natürlich methodische und inhaltliche Ansatzpunkte zur weiteren Erforschung dieser sozialen Praxis. Soweit vielleicht. Eine kritische Frage ist, wie können die hinter den Mustern liegenden Werte, Haltungen, Einstellungen berücksichtigt werden, die für eine viable Aktualisierung von Mustern in einer konkreten Situation notwendig sind? Was ich meine, wir haben am ZHW ein Lehrkompetenzmodell ist entwickelt worden von Marianne Merkt und Caroline Trautwein. Und zu dieser Lehrkompetenz gehört ganz deutlich, dass es sozusagen Werte, Haltungen und Einstellungen gibt, die sich sehr, sehr stark auf die tatsächliche Aktualisierung, auf die Ausführung, auf die Auswahl der Muster etc. beschreiben, also auswerten. Und die Frage ist jetzt, ich erkenne sie nicht in den Patterns, diese Werte, die Veränderung der Werte. Das heißt, wenn ich jemandem diese Patterns in die Hand gebe und er hat keine Ahnung von Kompetenzorientierung, der weiß nicht, was Lernorientierung bedeutet oder wie man das umsetzen könnte, dann kommt das, dann kann er mit den Patterns eigentlich nichts anfangen. Also er muss sozusagen vorher dieses Wissen haben oder währenddessen aufbauen. Ich weiß nicht genau, wie ich mir das vorstellen kann, aber das wäre sozusagen meine Frage, wie Sie das sehen. So, und jetzt noch kurz das Tool. Ich selbst habe auch gemeinsam mit Marianne Merkt schon mal zu einem Planungstool die ersten Versuche unternommen, so etwas zu entwerfen, wo es auch darum ging, ein bisschen sowas wie Teaching Analytics zu betreiben. Also was machen die denn tatsächlich? Wie kann man die Workload zum Beispiel, wenn man die mitlaufen lässt, die Sozialformen, die Handlungsmuster, die realisiert werden und so weiter, kann man daraus Rückschlüsse ziehen? Tobias Siebenlist von der Universität Düsseldorf ist auch Informatiker und der hat ein Tool entwickelt, was Sie alle benutzen dürfen, und ich habe Ihnen auch die Informationen da bereitgestellt, sodass Sie sich das gerne angucken können. Es geht ihm darum, dass er Parallelkurse oder genau baugleiche Kurse machen muss, anbieten muss für seine Informatikstudierenden. Und er ist auch in der Auseinandersetzung in den Seminaren mit mir und so weiter, ist auf die Idee gekommen, ich mache ein Planungstool. Und unschwer zu erkennen, dass dieses Planungstool auf der Basis von Mustern aufbaut und dass er letztlich versucht, eine Lehrveranstaltung komplett mit Mustern zu füllen. Das heißt also zu sagen, hier ist ein Muster, da ziehe ich dieses Muster rein, da kommt das, da passiert das und so weiter. Er nutzt noch sozusagen kleinere Bausteine für Sitzung, Aktivierung, Aufgabe und hat auch die Möglichkeit, kein Muster anzugeben. Was er dann herausbekommt am Ende ist sozusagen ein Ablaufplan zur Veranstaltung, wo die einzelnen Lehreinheiten aufgezählt werden, wie lange sie dauern und so weiter. Viele weitere Elemente, sowas wie ein Teaching Analytics, sind denkbar und könnten auch der Weiterentwicklung dienen. Also, viel Spaß, wenn Sie sich das angucken wollen. Er steht auch für Rückfragen zur Verfügung. Und die Beschreibung und der Konzeption und Auseinandersetzung wird in Kürze im Almanach erscheinen oder in der Hochschullehre. Vielen Dank.